gentlemen, 女生们，大家好。我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Yos Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Heute mit zwei Gästen aus Leipzig, Schrägstrich Linz, Berlin, noch ein Schrägstrich. Ich will mal den Part übernehmen, den sonst Claudia Albert übernimmt und danke unserem Sponsor der Universitätsbuchhandlung, die heute Abend mal persönlich nicht vertreten ist. Und übergebe dir die Aufgabe, die Gäste zu begrüßen.
Ja, trotzdem fehlt noch etwas. Normalerweise folgt nach dem Satz mit dem Sponsor noch den Satz, man kann diese Bücher auch kaufen. Das ist angesichts des Formats und des Gehalts vielleicht jetzt hier nicht so ganz direkt spontan angesagt. Aber dort liegen Flyer und wer sich später noch entscheidet, kann sich also ohne weiteres da noch bedienen. Und wir haben auch ein Publikumsmikrofon. Wenn wir also hier nicht mehr weiter wissen, dann sind wir dankbar für Hilfe aus dem Publikum. So, der Thomasius Club hat ja ein eisenhartes Programm, was da heißt, ein Kopf, ein Buch. Unser Programm zeichnet sich dadurch aus, dass wir es fast nie einhalten. Also manchmal haben wir auch zwei Köpfe und ein Buch. Heute haben wir zwei Köpfe und zwei Bücher oder womöglich noch viel mehr Bücher. Das wird sich gleich zeigen. Und deswegen fände ich es am besten, dass Sie uns erstmal mitteilen, was Sie jetzt hier eigentlich alles veranstalten.
Das war ja ein relativ großes Projekt, was wir gemacht haben, so im Rahmen der Kulturhauptstadt Linz letztes Jahr. Und da gab es zum einen eine Ausstellung, eine sehr große, die in Zusammenarbeit mit dem dortigen Museum für zeitgenössische Kunst realisiert wurde, mit dem Lenthaus-Museum. Dann gab es eine Konferenz. Dann gibt es ein Online-Archiv, Web-Archiv. Und dann gibt es bis jetzt zwei Bücher, ein drittes wird folgen. Das eine, was jetzt hier aufgestellt ist, ist der Katalog zur Ausstellung.
Und das andere?
Das andere, genau. Das, was jetzt schon erschienen ist, ist Teil 1, was wir genannt haben, ein Kompendium der audiovisuellen Künste. Und was noch folgt, ist der zweite Band. Das ist eine Sammlung von Essays, natürlich auch über audiovisuelle Künste, weil das ist ja eigentlich sozusagen, wie der Titel See the Sound ja auch schon sagt, so das Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, also Klang-Bild-Relationen in Kunst, Medien und Wahrnehmung.
So spricht Sandra Naumann, das wäre nämlich auch noch nötig gewesen, das zu sagen. Eine von den beiden Herausgebern hier, der andere ist Dieter Daniels. Sagen Sie noch mal zwei Sätze zu sich selbst.
Das Projekt wurde ja auch realisiert in Linz am Ludwig-Boltzmann-Institut für Medienkunstforschung, dessen Leitung Dieter Daniels innehatte und mich dorthin gelockt hat. Und jetzt im Moment lebe ich wieder in Berlin und arbeite dort als freie Kuratorin.
Und darf man fragen, welche Wissenschaft das jetzt ist? Würde mich wirklich interessieren, welchen Beruf.
Ich habe Medienwissenschaften studiert.
Medienwissenschaften, in Leipzig. Ganz so, eindeutig.
Ja, Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Okay, und das ist.
Neben Germanistik, unter anderem bei Frau Albert.
Das hat dann nichts mit Kunst zu tun.
Was? Wie mit Kunst?
In Medienwissenschaft, Kunstwissenschaft?
Kunstgeschichte habe ich auch studiert, ja.
Ja.
Aber es ist natürlich so ein Randgebiet, was es auch so spannend macht, was weder in den Medienwissenschaften noch in den Kunstwissenschaften tatsächlich eine Rolle spielt. Und deswegen haben wir uns auch beide so dafür interessiert. Also
ja, vielleicht sagst du ja nochmal was. Das war ja der Weg, wie wir uns auch kennengelernt haben. Sonst kann man dann räumen, das Feld von hinten auf. Weil Sandra hat eben ihre Magisterarbeit über, wie hieß denn die genau?
Mary Ellen Bute.
Ja, das ist schon klar. Aber wie ist der Titel noch, der andere?
Visual Music?
Visuelle Musik.
Theoretische und praktische Aspekte am Beispiel von Mary Ellen Bute.
Der visuellen Musik oder so.
Also ja, visuelle Musik,
über visuelle Musik mit einer bisher relativ unbekannten Figur geschrieben. Und da war genau das Problem, dass sich eben die Kollegen der Medienwissenschaft nicht so am Ende für komplett kompetent hielten. Und deswegen ich als Co-Referent
dabei war. Ja, die haben mich dann zur Kunstgeschichte geschickt. Die Kunstgeschichte sagte, naja, aber das ist ja
mit sowas kennen wir uns auch nicht so richtig
hat
aus.
Hat hier nichts zu suchen.
Genau so, ja.
Und
dann ist er irgendwie dann bei mir gelandet, während ich eben, dann kann ich mich gleich auch noch mit vorstellen, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, also an der Kunsthochschule, eine Professur habe für Kunstgeschichte und Medientheorie, wo also schon beides irgendwie drin enthalten ist, ja, also so eine Art Zwitterwesen. Und über das haben wir uns dann eigentlich kennengelernt und ich habe mich für dieses Thema auch schon lange interessiert. gerade wegen seiner Hybridität und weil es eben so zwischen möglicher massenmedialer Entfaltung, dann doch wieder auch Avantgarde-Spezifik zwischen technischen Fragestellungen, zwischen großen Ideen des Gesamtkunstwerks, auch mit vielen Utopien aufgeladen ist. Und und ich fand dann die Arbeit eigentlich sehr spannend, die Sandra auch aus dem Thema gemacht hat. Und in Linz wiederum ist ja eine große Tradition dieser Medienkunst, also als digitale Kunst. Da gibt es diese Ars Electronica schon seit 30 Jahren. Es war so ein bisschen der Ansatz, eben diesen Themenhorizont der Medienkunst jetzt auch mal anders zu konfigurieren und nicht nur sozusagen immer am Computer oder am Digitalen festzumachen, sondern so eine etwas übergreifende kulturelle Fragestellung zu machen.
Ja, auch deswegen, weil ja auch die bildenden Künste zunehmend Medienarbeiten und manchmal diese Trennlinie überhaupt gar nicht so richtig zu ziehen ist und so aus, sag mal, unterschiedlichen Richtungen, zum Teil auch mit unterschiedlichen Konzepten sich ja damit beschäftigt wird und wir gedacht haben, muss man eigentlich das mal zusammenbringen.
Da wir alles rückwärts rum aufziehen, also er heißt Dieter Daniels, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, aber das weiß ja ohnehin jeder. So, jetzt würde ich mal gerne fragen, Sie haben so ganz selbstverständlich gesagt, see the sound, da merkt man doch schon, es geht um Medienkunst. Das habe ich nicht so spontan gemerkt, weil see the sound, das
könnte... Nein, ich meinte, es geht nicht um Medienkunst, sondern um Audiovisuelles.
So, und der Untertitel, der lässt mich jetzt auch noch etwas ratlos, Versprechungen von Bild und Ton. Und ich habe das jetzt mal so aufgeklappt, also wenn ich mir dieses Titelbild angucke, da sehe ich ziemlich viel Grau und Schwarz und nicht so sonderlich viel Versprechungen. Was für Versprechungen sind das?
Naja, das ist mit dem Titel... geht eigentlich darauf zurück, dass gerade so am Beginn, sag mal, der Mediengeschichte, so in den 20er Jahren und vor allem auch, als versucht wurde, im Film, vor allem damals auch noch Stummfilm, Prinzipien aus der Musik aufs Bild zu übertragen und das mit ganz, ganz vielen Utopien auch versehen war. Und eigentlich seitdem immer wieder, wenn es um Klang und Bild geht, auch ganz viele ja utopistische, gesellschaftskritische, gesellschaftsverändernde Aspekte auch eine Rolle gespielt haben.
Sie sind jetzt aber etwas skeptischer geworden hinsichtlich der Versprechungen.
Nee, überhaupt nicht. Also es wird versprochen. Ob das eingehalten wird, muss man ja für sich selber entscheiden. Also, aber das ist ein ganz, ganz großes Thema, eben, dass man, also was mit auch mit den Medien, mit der Technik einhergeht, dass man denkt, ja, wir verändern jetzt auch die Welt. Und eben gerade zum Beispiel im abstrakten Film die Idee war, dass, oder im Gegenstandslosen, wie man ja eigentlich sagen muss, dass dort eine Sprache geschaffen wird, die universell ist und von jedem auf der Welt verstanden wird. Und das ist so ein Thema, was eigentlich immer wieder auftaucht in der Entwicklung auch eben gerade dieser audiovisuellen Künste.
Also es ist sehr schwer angesichts der Fülle des Materials, die da auch präsentiert wird, diese vielen Künstler, die zu Worte kommen und auch geschildert werden, da so eine Ordnung reinzukriegen oder, sagen wir mal, unserem Publikum zu sagen, an welcher Stelle hier sozusagen gedacht und gezeigt wird. Ich habe das so verstanden und das hat mich auch sehr beeindruckt, dass es einmal so eine Art Durchgang durch verschiedene Phänomene ist, also Bilder und Texte und Musik vor allen Dingen aufeinander zu beziehen und zum Teil künstlerisch zu gestalten, zum Teil damit etwas zu machen, also eher so in Performance-Art. Es gibt auch das Stichwort des Partizipativen, das da eine große Rolle spielt. Und dann sozusagen einmal so eine Art Beschreibung gegenwärtiger Kunstinteressen in dieser Richtung mit diesen Medien zu etablieren, also regelrecht einen Katalog zu machen und dann aber auch historisch zu zeigen, wie Sie eben gesagt haben, dass es Vorläufer gibt, dass das nicht sozusagen erst anfing, seitdem wir Fernsehen haben, sondern dass es eben schon zum Beispiel, als es mit dem Film losging, da gibt es ja diese interessanten Ausführungen, da vielleicht könnten Sie das nochmal einer von Ihnen ein bisschen sagen, dass Leute, die Filme gemacht haben, eigentlich Töne machen wollten. Walter Ruttmann ist einer von denen, den wir kennen vielleicht mit diesem Berlin-Symphonie einer Großstadt. Und da ist aber das musikalische Element wohl auch sehr stark.
Du bist der Ruttmann-Spezialist.
Naja, es ist so, dass es unterschiedliche Zugangsweisen gibt. Ja? Es gibt diese Zugangsweise, die bis noch weit vor den Film zurückgeht, dass es eine Korrespondenz zwischen Sehen und Hören geben soll. Ja? Das wäre aber vielleicht ein Thema, was wir nochmal separat behandeln. Dann gibt es den Moment, wo, wie man so schön sagt, die Bilder laufen lernten. und wir damit auf einmal eine Zeitbasiertheit im Visuellen haben, die wir vorher in der Malerei ja noch nicht hatten. Und in dem Moment, wo Bilder zeitbasiert sind, also technische Bilder zeitbasiert sind, stellt sich automatisch die Frage, und was hören wir denn dazu? Ja? Wenn wir jetzt einen stummen Film sehen, fehlt uns immer erstmal was. Und deswegen hat man Filme ja früher mit Musik begleitet. Und es entstand aber auch der Gedanke, dass im Filmischen selber ein zeitlich musikalischer Ablauf sozusagen darstellbar wäre, möglicherweise sogar nur visuell darstellbar wäre, weil ja das bewegte Bild in Analogie zum Musikalischen auch sowas wie Kontrapunkt, wie Montage, wie eine Akzentuierung artikulieren kann. Ja? Und insofern ist es ein wichtiger Umbruchsmoment in dem Nachdenken über das Visuelle und Akustische, dass die Bilder sich bewegen und damit die Frage auftritt, wann, während ich ein bewegtes Bild sehe, was höre ich denn dann? Oder ist im Visuellen selber eine Analogie zu dem Musikalischen zu finden? Und das hat Ruttmann dann beispielsweise gemacht, indem er erst abstrakte Filme gemacht hat, die er mit Musik mit einem Komponisten zusammengearbeitet hat, also wo die Musikbegleitung sozusagen kongenial dazu entstanden ist. Und dann hat er aber versucht, in diesem Berlin-Porträt einer Großstadt eben musikalische Strukturen aus der Realität zu nehmen und so etwas wie eine Coda, eine Fuge sozusagen in den Alltag der Stadt hineinzulesen durch die Kamera.
Ja, und er ja auch in dem Schnittrhythmus sozusagen oder auch in der Montage wirklich einen bestimmten Rhythmus erzeugen wollte. Und Rhythmus war ja eben auch so ein ganz großes Thema da, gerade in den 20er Jahren, weil man eben entdeckt hat, dass letztlich in dieser filmischen Einzelbildstruktur sozusagen auch ein Mittel vorhanden ist, was sozusagen der Metrik vergleichbar ist und mit dem man sozusagen auch rhythmisch arbeiten kann.
Also eine Musikalisierung des Realen ist ein möglicher Weg, der auch an Folgen bis heute hat. Ich sag mal, irgendwie so ein schnell geschnittener Clip, ja, wo jemand jetzt irgendwo eigentlich in rhythmische Bewegungen verfällt, die gar nicht er aufgeführt hat, sondern die ihm sozusagen durch Schnitt und Montage auf den Leib geschneidert worden sind. Das wäre jetzt so eine Folge bis heute.
Es gibt ja diese ganz tollen Filme von Gabriel Shalom, die ich da auch mal jedem ans Herz legen kann, der letztlich durch Filmschnitt wiederum Musik erzeugt. Mhm, also er nimmt sozusagen die Sounds, die automatisch auf diesem Bild aufgezeichnet sind und schneidet den Film eben einfach nach auditiven Prinzipien und das Bild wird sozusagen einfach nur mitgenommen. Und das ist, würde ich ja mal sagen, sozusagen so eine Fortsetzung oder zeitgenössische Variante.
Und die Frau, über die Sie gearbeitet haben, diese Frau Bute, das ist wieder was ganz anderes. Die macht aus Tönen Bilder.
Sie hat eben auch versucht, in dieser Tradition musikalische Prinzipien eben aufs Bild zu übertragen.
Also sie hat so mit Oszillographen irgendwie
so. Das hat sie schon später gemacht. Also am Anfang
ich habe leider nur die Abbildung gesehen, ja.
Mit gegenstandslosen Filmen, in dem sie eben versucht hat, zum Beispiel die Strukturen eben von bestimmten, oder sozusagen so bestimmte Tonsatzschemen nachzubilden.
Bildlich irgendwie.
Bildlich, genau. Ja. Also deswegen auch die aber Arbeit auch sozusagen technisch. Mit ungegenständlichen Formen. Sie sagten, okay, ich entwickle sozusagen jetzt Farben und Formen nach musikalischen Prinzipien und auch ganz früh angefangen hat, sozusagen mathematische Kompositionsmethoden anzuwenden.
Aber wie sieht das aus? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also man sieht sie da, also ist so ein Bild,
das da sitzt so eine Art Oszilloskopen, genau.
Oder Oszilloskop, ja.
Genau, und das hat sie dann später gemacht. Und da hat sie sozusagen bestimmte Musikstücke sozusagen einfach in den Oszilloskopen reingeschickt, hat dann das Bild abgefilmt und dann wieder im Film benutzt.
Ist das heute so, wenn ich so ein Videoabspielgerät benutze im Computer und der macht mir irgendwelche Wellen so rein, also irgendwelche
Grafiken? Das ist so ähnlich, ja.
Ja. Ja. Aber was war der Sinn bei Ide Dame? Die wollte ja nicht unterhalten, oder?
Schon, das ist, finde ich, deswegen ist sie, glaube ich, auch ein bisschen vergessen worden, weil sie so eine seltsame Zwitter oder so eine Zwischenstellung hatte zwischen Popkultur und Hochkultur. Sie wollte es wirklich für große Kinos produziert. Also die Filme sind in der Radio City Music Hall gelaufen in New York und das war damals eines der größten Kinos, die es in den USA gab, so mit 5000 Sitzplätzen und sie wollte eben das auch unterhaltsam haben, weil sie diese Idee sozusagen wirklich populär machen wollte.
Und die Filme, das muss ich mir so vorstellen, sie hat irgendeine Musik genommen und hat dann auf elektronischem Wege ein Zeichenbild schwarz-weiß irgendwie erzeugt.
Dann schon in Farbe und sie hat das kombiniert dann aber, weil es ein bisschen langweilig ist, sich die ganze Zeit so ein Oszilloskraf anzugucken, das schon noch mit farbigen, animierten Hintergrundbildern versehen. Obwohl es heute Leute gibt, also es gibt so einen Künstler, der auch ganz interessant ist, der letztlich so dieses Verfahren fortführt und mit einem digitalen Oszilloskop arbeitet, wo er sozusagen die Sounds eben visuell manipuliert und gleichzeitig sozusagen eine interessante Musik erzeugt und ein interessantes Bild und das mit Laser 3D projiziert in den Raum. Kann man mir folgen?
Ja, aber vielleicht kommen wir erst nochmal auch auf sozusagen so einen wichtigen Umbruch, den wir ja schon eigentlich erklärt haben. Wir hatten einerseits den Moment, wo Bilder in Bewegung geraten und damit eine zeitliche Dimension bekommen, damit eine Frage der Analogie zur Musik entsteht. Der zweite wichtige Umbruch ist eben der des elektronischen Bildes, was ja modulierbar ist. Ja?
Also das erste ist 1920 folgende, das zweite ist 1960 folgende. Also
50-60 folgende, genau, eben, ja. Und erstmal gibt es sozusagen nur dieses Oszilloskop, da kann man nicht so viel mitmachen, aber in dem Moment, wo ich jetzt Video habe, wo ich Computer habe, kann ich ja aus dem gleichen Signal Töne oder Bilder generieren. Ja? Da habe ich nicht mehr diese Frage der Korrespondenz, sondern mehr oder weniger ist der gleiche Informationsfluss visuell oder akustisch darstellbar oder auch ineinander verwandelbar. Ich kann aus einem Ton ein Bild machen, kann aus einem Bild einen Ton machen, ja. Und damit wird eigentlich eine uralte Idee, die bis in die Antike zurückgeht, also schon Pythagoras hat sich ja nachgedacht über mögliche Korrespondenzen, Seitenharmonien zu Architektur und Raumdarstellung, das wird auf einmal relativ simpel durch sozusagen einen Schaltungstrick Realität. Ja? Und das ist ein zwar faszinierendes Moment, was gleichzeitig aber auch diese jahrtausendealte Utopie auf eine gewisse Weise auch banalisiert. Ja? Und so, jetzt haben wir das auf einmal, was machen wir denn jetzt damit, so nach dem Motto? Ja?
Und damit, sagen Sie mal ein paar Künstler, die da wichtig sind.
Nam-June Paik zum Beispiel, Woody und Steiner Wasulka, anfänglich auch Bill Viola, also schon so eine gewisse erste Generation der Videokunst.
Ja, ja, die interessanterweise, wir haben uns ja vorhin drüber gesprochen, wie Paik aus der Musik kommen und Video eben auch ganz explizit als musikalisches Medium begreifen und eben auch so einsetzen. Steiner Wasulka, genau dasselbe, ausgebildete Musikerin, die anfängt mit Video zu arbeiten und eben sozusagen so eine Art technische Systeme baut, wo sie teilweise auch mit einem Instrument, also einem klassischen, mit einer Violine, das Audiosignal dann wiederum zur Videobearbeitung benutzt. Also es ist schon eben sehr, sehr musikalisch gedacht.
Ich komme nochmal auf das, was man heute jetzt eine Steilvorlage nennt, wie Sie mir gegeben haben, die uralten Utopien. Also ich merke, Sie sind stark begeistert von Ihrem Thema, haben Jahre Ihres Lebens damit verbracht. Also das finde ich schon sehr anerkennenswert. Aber ist es jetzt wirklich der qualitative Sprung durch diese technischen Medien? Also es gibt ja in regelmäßigen Abständen Debatten. Ich könnte jetzt auch Laocoon zitieren oder wen auch immer. Also sind Sie davon überzeugt, dass jetzt diese technischen Medien wirklich qualitativ was völlig anderes hervorbringen können?
Na, ich würde hier mal sagen, wir sind nicht diejenigen, die das beurteilen müssen, zum Glück. Wir sind einfach die, die mal so Sachen auch einfach darstellen oder vielleicht auch analysieren. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, also viele sind ja davon ausgegangen, was die Utopien angeht, es muss eine Korrespondenz geben. Und die muss so und so aussehen. Nur dass im Laufe der Jahrhunderte eben hunderte von Farbe, Ton, Analogien entstanden ist, die zum Teil auch relativ willkürlich sind und alle sind anders. Insofern kann man sagen, es gibt natürlich jetzt keine Lösungen dafür, aber es gibt ganz, ganz viele immer spannende Auseinandersetzungen, wie Klang und Bild zusammen funktionieren. Und das war vielleicht auch so ein bisschen auch ein Hintergrund, warum wir das gemacht haben, weil wir tagtäglich damit umgeben sind. Also ob wir den Fernseher anschalten oder ins Kino gehen, wir sind immer mit so audiovisuellen Produkten beschäftigt und wir sind, glaube ich, ganz oft gar nicht dessen gewahr, was sozusagen auch bestimmte Kombinationen eigentlich auslösen können oder wie sie auch funktionieren, weil es wird natürlich in der Werbung benutzt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das kommt in einigen Geschichten, die Sie erzählen, zum Beispiel beim John Cage auch schon vor, der dagegen rebelliert und seine stille Stücke und so weiter auch entwickelt, um diese sozusagen Kommerzialisierung zu unterbrechen, wenigstens das. Und Sie haben auch dieses, wie ich fand, sehr interessante Beispiel von dieser Weltausstellung 1958 mit Philips, mit diesem riesen Salon, wo dann Philips keine Geräte ausstellt, also der Elektronikkonzern, keine Geräte ausstellt, sondern zwei Architekten einlädt, den Xenakis und den Le Corbusier, um sozusagen ein Raumklangmusikding irgendwie. Also so ein Riesenraum, der erfüllt ist mit Musik im Grunde, ja? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Und Bild. So. Aber das ist ein gutes Ding, was für diesen Utopiecharakter.
Und davon ist dann die Kaufhausmusik übrig geblieben.
Ja. Nee, also es ist schon dieses utopische Moment, was eben mit der Elektronik auch entsteht, weil dieser Philips-Pavillon hieß ja Poème Elektronik, also elektronisches Gedicht. Genau, ja. Genau. Und es ist ja sehr früh, 57, 58, also eigentlich in dem Moment, wo Elektronik für die Leute zu Hause noch eher mal, also Transistorradio vielleicht, also und manche Fernseher, aber auch noch nicht alle, Computer noch weit, bei weitem nicht dran zu denken, Mobiltelefonie oder alles andere noch weit entfernt. Das heißt, Elektronik war eigentlich noch sowas seltsam Zukünftiges, so ähnlich wie das Atomium, was ja in der gleichen Weltausstellung entstanden ist. Atomkraft, Elektronik, irgendeine Zukunft, wo man noch nicht so genau weiß, was sie bringt. Ja? Und das ist schon noch dieses utopische Moment, was sich durchhält und was eben mit so einem Intensität des audiovisuellen, immersiven Eintauchens in diese mögliche neue
elektronische Welt. Aber was ist daran jetzt utopisch? Also da ist doch, das ist im besten Sinne orgiastisch oder es ist irgendwie so eine Art Wagnersches Gesamtkunstwerk. Es ist auf alle Fälle eine total autoritäre Künstlerfigur. Also der Künstler will, dass die Leute, die da reingehen, sozusagen komplett in sein Kunstwerk aufgehen und untergehen. Es ist ähnlich wie Kaufhäuser aus genau diesen Gründen Leute mit Musik in den Warenhäusern halten. Das ist doch nicht utopisch. Was ist denn daran jetzt utopisch?
Naja, es ist schon eine Überwältigungsästhetik, ja, ganz klar. Und utopisch ist es in dem Sinne, sagen wir mal, aus der Konzernstrategie von Philips heraus. Das ist sozusagen eine Versprechung eines wahnsinnig aufregenden, einen völlig sozusagen multisensuell adressierbaren Zukunft ist. In dem Sinne ist es sozusagen eine relativ
technokratische
Utopie, ja. Naja, man muss aber immerhin Varès und Xenakis und Corbusier geteilt haben.
Künstler können sich aber auch irren.
Ja, möglicherweise, ja.
Irgendwie. Ja, und ich meine, man muss ja auch noch bedenken, das ist ja so die Zeit, wo es zum ersten Mal überhaupt Tonband gab.
Ja, ja, genau.
Und überhaupt, also das kann man sich ja, finde ich, heute so im Zeitalter irgendwie von iTunes gar nicht mehr vorstellen. Dass eben überhaupt in der Zeit angefangen wurde, Ton eben nicht nur oder Musik einfach auf Schallplatten aufzuzeichnen, sondern dass es irgendwie immer kleiner wurde und dass es irgendwie auch viel variabler wurde. Und die hatten ja eine ziemlich geniale Soundanlage auch da drin aus ganz, ganz vielen Lautsprechern, also sowas wie Surround Sound zu machen. Das ist heute, klingt banal, weil das so selbstverständlich ist, aber aus damaliger Sicht sozusagen, auch was natürlich um die technische Entwicklung angeht, sehr, sehr utopisch. Sowas
ja, vorausdeutend. Also ich möchte gerne dafür plädieren, in diesem Zusammenhang das Wort utopisch eher zu depotenzieren.
Aber finde ich schon, dass man es durchaus sagen kann, weil es eben auch um natürlich immer um die Schaffung...
Na, ich würde es anders sehen. Diese,
dass es um eines ganzheitlichen Erlebnisses auch geht.
Wenn das utopisch ist?
In gewisser Weise finde ich schon, also auch so nachbilden.
Ich sage ja, das ist in Richtung, was weiß ich, von Orgie oder so, also von Zusammenleben, Synästhesie in der Romantik und dann später, ja, also ja. Kommune, ja. Was weiß ich, Rausch.
Ja, aber eben auch das Nachbilden vielleicht eben einerseits von natürlicher Wahrnehmung, weil wir hören ja räumlich und das eben auch technisch nachbilden zu können und eben solche künstlichen Paradiese, kann man fast sagen, zu schaffen.
Ja, mir beim Lesen war das, ich war sehr dankbar dafür, dass mir das erzählt wird, diese Geschichte, ja, auch zum ersten Mal, und ich fand das auch wirklich sehr erstaunlich. Und das sind viele technische Experimente. Also es gibt auf der einen Seite die harte Technik, die auch eben zu kommerziellen verkäuflichen Apparaten führt. Fernseher, Radio ist ja alles erwähnt worden. Und dann eben Künstler, die damit experimentieren und zum Teil, das kommt öfters vor, Dinge andenken oder sozusagen wollen, die technisch erst ein bisschen später möglich werden. Das ist auch eine interessante Figur, dass sie sozusagen das Technikwollen des Künstlers manchmal für sozusagen ein Potenzial halten, was dann von der realen Technikentwicklung, die Künstler ja nicht vorantreiben, aber die Wahrnehmungsentwicklung, die treiben sie voran, dann eingelöst wird. Und mir kam der Gedanke, dass das, also diese Ausstellung auch und das begleitende Buch, so eine Art für uns heute, also für mich speziell, der ich jetzt von diesen Dingen nur sehr am Rande eine Ahnung habe, doch eine Art Memento ist oder so eine Art Erinnerung. Denke dran, wie hat das angefangen, und überlege dir dann auch mal, wie komplex eigentlich die Wahrnehmungen sind, die mit diesen vielen technischen Apparaten gestaltet werden. Ist das sozusagen, ich will ein bisschen jetzt von der Geschichte weg sozusagen, da kann man aber noch tolle Geschichten, also tolle Einzelheiten erzählen, und mal ein bisschen hinter den kuratorischen Aspekt sozusagen. Sie sind Kuratoren in dem guten Sinne, sie kümmern sich, ja, sagt ja das Wort irgendwie, und sie stellen was aus und stellen was hin und sie zeigen was auf verschiedene Weise. Es gibt das Buch, es gab die Ausstellung, es gibt die Webseite und so weiter. Warum?
Ich würde gerne zwei Sätze dazu noch anmerken. Nämlich eins ist, was ich extrem spannend finde, und ist vielleicht auch ein Grund, das zu machen. Ich interessiere mich auch ganz viel für Clubkultur und VJing und sowas. Wenn man sich mit diesen jungen Leuten unterhält,
ist ja schon etwas älter, wie wir sehen, ja.
Stellt man manchmal fest, sie haben es erfunden und sind sich ganz oft überhaupt nicht dessen bewusst, was das eigentlich für eine lange Tradition hat und was es dazu mal auch vielleicht für eine
Traditionen deprimieren aber auch.
Ja, ja.
Also Sie gehen jetzt immer zu den DJs und erklären ihnen, in welcher Tradition sie stehen.
Weil manchmal mache ich das,
genau. Und das funktioniert?
Es produziert zumindest sehr viel Erstaunen. Mhm. Und das Zweite ist sozusagen, so ein Spruch, den wir dann auch, glaube ich, so beide mal hatten, dass wie gesagt, damals sind ganz viele Ideen oder ganz viele Kunstwerke daran gescheitert, dass eben die Technik nicht verfügbar war. Also es aber ganz große Visionen gab, was man machen könnte. Und dass man manchmal sagen kann, heute gibt es zwar irgendwie jegliche Technik, aber vielleicht gar keine Vision mehr. Weil
das war jetzt aber, hier waren die Fußnoten zu der eigentlichen Frage.
Und der
kuratorische Aspekt.
Warum haben wir das gemacht?
Naja, also jetzt komme ich nochmal auf den Ort Linz zurück, ja, und auf diese Frage der Medienkunst, ja. Es gibt eigentlich heute so eine große Diskussion, doch eine gewisse Unruhe damit verbunden. Wir haben zum Beispiel diesen Studiengang Medienkunst hier in Leipzig, ja. Ist das überhaupt noch zu konfigurieren? Kann man das noch klar machen, um was es da eigentlich geht? Haben wir nicht schon Medien längst überall? Gibt es da noch eine Abgrenzung? Ist die noch nötig, wie es in den 90er Jahren noch diskutiert wurde? Ähnlich auch Festivals wie die Transmediale in Berlin oder das ZKM als Institution. Hat sich das nicht irgendwo...
ZKM, bitte erklären.
Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Ja,
in Karlsruhe, ne?
Kunsthochschule für Medien in Köln oder eben auch diese Ars Electronica in Linz. Die stehen alle vor der Frage, gibt es noch eine spezifische digitale Kultur oder ist das längst sozusagen integriert in jeder Fotograf arbeitet heute wahrscheinlich digital. jeder Grafikdesigner arbeitet digital. Ja, irgendwo der Buchwissenschaftler hat auch seine Tools, mit denen er seine Quellen erschließt, ja, und diese Idee eben einer spezifischen Studiengang, Kunstform für Elektronik, ist das noch aktuell, ja, das, was vielleicht so mit dem Poem Elektronik mal angefangen hat, als großes Zukunftsversprechen. Und da war es uns eben wichtig, an diesem spezifischen Standort auch und in dieser Diskussion jetzt einen anderen Akzent mal zu setzen und zu sagen, ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind sehr spezifisch für das Elektronische, zum Beispiel, dass es das Audiovisuelle zusammenbindet und dass es Bilder und Töne ineinander verwandelbar macht. Das passiert teils in der Kunst, das passiert aber auch in ganz anderen Bereichen. Es passiert auch bei MTV, es passiert auch auf meinem iPod, auf dieser Animation, die ich umsonst bekomme. Und es passiert auch in der Wissenschaft. Es gibt dazu aber auch noch eine längere Geschichte, die eben nicht dieses übliche Narrativ ist, dass irgendwann in den 50er, 60er Jahren Leute angefangen haben, mit elektronischen Medien zu arbeiten und heute dann, dass sich immer weiter und breiter und bis zum Cyberspace. Es ist ja immer so eine ständige Zukunftsgeschichte, die da erzählt wird. Ja? Und diese Zukunft ist vielleicht auch irgendwann mal vorbei. Ja? Und man muss sich fragen, was ist das Besondere daran, mit elektronischen und digitalen Medien zu arbeiten? Und wie ist es kulturell aber integriert in größere Narrative und in Zusammenhänge, die uns eigentlich schon spätestens seit Beginn der Moderne begleitet haben? Und wo aber durch Elektronik ein qualitatives, neues Moment aufgetreten ist? Ja. Und das war sozusagen der Versuch, sich von diesem Medienkunstdiskurs irgendwo ihn zu bedienen, aber auch davon abzukoppeln und irgendwo eine gewisse Horizonterweiterung vorzunehmen. Und deswegen auch in Linz und in diesen Fragestellungen, das war parallel zu 30 Jahren Elektronika zu sehen.
Ja, und die verschiedenen Formate haben natürlich auch einen Grund, weil wenn man sich mit audiovisueller Kunst beschäftigt und nur Bücher drüber schreibt, ist es auch uninteressant, weil es ist ja auch durchaus ein sinnliches Erleben. Und deswegen war eben auch klar, es gibt eine Ausstellung, die natürlich irgendwie auch von ihrem Aufbau ganz anders funktioniert, als eben zum Beispiel ein Buch funktionieren kann. Und da gab es eben so verschiedene Kapitel, die versucht haben, so bestimmte Aspekte in dieser audiovisuellen Kunstmediengeschichte rauszugreifen und zu erzählen. Und das fing eben so in der Moderne an und ging dann eben bis zu aktuellen Arbeiten. Und eben auch wie das Titelbild zum Beispiel, ja, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen,
was die da eigentlich machen.
Von Laurie Anderson. Und in dem Tisch sind ganz kleine so Kugeln drin und da ist Metall unten drunter und Metall, und da also darüber wird sozusagen ein, also über Lautsprecher sozusagen ein Klang ausgestrahlt, wo man seine Ellenbogen drauflegt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Bone Conduction, also Knochenweiterleitung. also weil die Knochen sozusagen und der Körper ja auch Sound leitet. Und wenn man sich eben hinsetzt und die Ohren zuhält, kann man diesen Sound aus dem Tisch hören.
Also das heißt, eigentlich ist es Feelsys-Sound, mehr oder weniger.
Ja, ja, so das ist, heißt auch Headphone-Table, weil sozusagen...
Wie ist das? Ich habe mal einen Kurator im ZKM kennengelernt. Der hat mir Nam June Paik, der hat ja Videokunst gemacht seit den 70ern oder vielleicht auch vorher. Und die haben gesagt, die haben so ein großes technisches Problem. Zum Beispiel, wenn sie die Sachen original aufführen wollen, brauchen sie eigentlich Fernsehgeräte aus den 70er Jahren. Haben Sie das gemacht in Linz? Ja. Haben Sie das in originalen Geräten aufgeführt?
Wo findet man teils, teils, ja. Wobei, wir hatten ja mit der Ausstellung nicht so viel zu tun. Ja. Insofern, wir sind eigentlich auch, Sie sagten eben, wir sind Kuratoren, sind wir nur am Rande.
Jetzt
wird es so ein bisschen spezieller. Es gab sozusagen ein größeres Team. Das Museum hatte eine gewisse Eigenverantwortung.
Ja, wir sind gar nicht interessiert daran, das sozusagen aufzudröseln, wer da alles beteiligt war. Das ist ja sehr komplex. Wir wollen wissen, was Sie machen.
Genau. Ja, also ich wollte gerade zu dem Buch kommen. Sozusagen. Okay. Genau. Das war eben der eine Ansatz, das wollte ich nur auch nochmal sozusagen erklären. Aber und jetzt in dem Buch war jetzt irgendwie sozusagen so ein... Naja, Rundumschlag, weil ich eben zum Beispiel auch, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, wirklich bald verzweifelt bin angesichts der Situation, dass es überhaupt keine gute Literatur dazu gibt.
Das zweite Buch ist eigentlich auch das, was mehr aus der Zusammenarbeit entstanden ist, die Hauptarbeit von uns beiden.
Und ich das extrem frustrierend fand, es gibt irgendwie wahnsinnig viele Monografien über einzelne Künstler und es gibt ein paar sehr, sehr gute Abhandlungen über sehr spezielle Themen, eben zum Beispiel über Farbbetonanalogien und es gibt auch ganz tolle Bücher über Video oder aber es gibt eigentlich und Malerei und Musik, aber es gibt eigentlich und das fällt einem ganz schnell auf, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, dass Cage zum Beispiel einerseits Musiker war, er hat aber auch Performances gemacht, er hat sich mit Tanz beschäftigt und so weiter und dass es so viele Querverbindungen gibt, die wiederum in diesen Einzelabhandlungen überhaupt gar keine Rolle spielen, aber das ist eigentlich das, was interessant ist. Und dass, wenn man anfängt, sozusagen sich mit eben Klang und Bild zu beschäftigen, auch durchaus im weiteren Sinne, man eben nicht so in diesen ganz engen Kategorien denken kann. Und deswegen war dann so die Idee, okay, wir machen jetzt so eine Art Nachschlagewerk, die wirklich jetzt immer auch zuverlässiges Buch sein soll, eine gut zuverlässige Quelle sein soll für alle, die sich irgendwie damit beschäftigen und haben eben Experten gefragt aus einzelnen Gebieten, eben zum, weiß ich, Musikvideo oder Klangbild im Musikvideo was zu schreiben oder in der Literatur.
Ja, auch in der Literatur tatsächlich.
Oder im Tanz.
Das war nämlich Frau Albert, das müssen wir jetzt hier bei der Generation da
draußen. Im Tanz und natürlich auch in der Videokunst und so weiter und VJing. Und gleichzeitig, und deswegen gibt es das Ganze auch noch online, nämlich sozusagen auch diese digitalen Tools zu nutzen. Und dass man nämlich dort diese ganzen Querverbindungen, die eben zwischen einzelnen Leuten und auch zwischen einzelnen Werken bestehen, eben sichtbar machen zu können. Weil das ist natürlich so eine Hypertext-Idee, die gerade bei so einem Thema sehr gut funktioniert. Und dann kann man eben sagen, okay, zeig mir mal, in welchen Kontexten eben Cage eigentlich auftaucht.
Ja, also es gibt ja so ein Stück, das wäre Variations 5, das ist Tanz, das ist neue Musik, das ist Video, das ist Film, ja. Das wird normalerweise immer in irgendeinem Segment einsortiert.
Genau, eine Schublade und das
Ganze. Genau, und online kann ich das von verschiedensten Beiträgen adressieren. Dann kann der Filmautor drüber schreiben, kann der Tanzautor drüber schreiben, kann der neue Musikautor drüber schreiben und alle können das gleichermaßen referenzieren sozusagen. Ja. Und das ist natürlich im Buch, ist es immer an einer Stelle, in der Ausstellung ist es immer an einer Stelle. Online kann es wirklich in dieser Hybridität dazwischen stehen. Ja.
Aber wir auch versucht haben, das im Buch so ein bisschen zu machen, weil ja auch ganz viele Themen schon sehr nah aneinander sind, dass da sozusagen auch so Schnittstellen gibt, wo eben, wenn zum Beispiel auch jemand über die Geschichte des Musikvideos schreibt, wird er auch irgendwo den abstrakten Film erwähnen. Und dass wir halt versucht haben, also da gibt es auch noch so, dass alle diese Artikel natürlich auch da, wo sie einander stoßen, auch miteinander verknüpft sind. Und das haben wir halt auch versucht im Buch zu machen, dass man eben so eine Marginalspalte hat, wo immer dann, wo sozusagen auf einen anderen Beitrag verwiesen wird, man eben auch so einen Hinweis findet, okay, wenn ich jetzt hier weiterlesen will, dann gibt es einen anderen Artikel dazu.
Schön, dass das alles im Buch noch funktioniert, ja.
Ja, so einigermaßen.
Also, weil natürlich das ist kein Hypertext im Buch, aber wir haben
versucht, die Leute aus gewissen flachen Geschichten, die erzählt werden, zu befreien, sozusagen komplexer zu werden, auch die Künstler in ihren ganzen in ihren unterschiedlichen Antriebsmotiven und in ihrer, sagen wir mal, Multidisziplinarität dann darzustellen. Ja. Ja. Das ist sicher sehr, sehr lobenswert und das wird sicher auch diesem Buch dann einen bleibenden Erfolg sichern. nochmal zurück zu dem eventuell anderen Motiv, was sich aber damit gut verbindet. Also wenn ich Wissenschaftler vor mir habe, die einen historischen Gegenstand, und das gibt es ja nun öfters, aus irgendwelchen flachen Geschichten befreien, ihn sozusagen dick und undurchsichtig machen und wieder sozusagen in der eigenen Weise dann erst zur Ansicht bringen oder so, dann ist damit unweigerlich auch immer ein Nachdenken über die eigene Zeit verbunden. Denn je tiefer man sozusagen quasi historisch auf die Figur geworfen wird, umso permanenter fragt man sich natürlich, was hat das mit mir heute zu tun? Ja, es ist also eine gewisse Historisierung auch, die sie betreiben. Also sie geben eine Geschichte, die so vorher nicht gegeben wurde in der Breite. Und mir ist das aufgefallen, das ist jetzt nicht genau in demselben Zusammenhang, aber in dem Artikel über den Sie auch im Netz stehen haben, Herr Daniels, über Partizipation, also
interaktive Kunstformen.
So, ja. Da ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, Sie machen das auch sehr quasi bibliografisch oder sehr ordentlich. Ja, da gibt es also ganz verschiedene Formen der Partizipation. Und da ist mir aufgefallen, also bis hin zu diesem Net 2.0 und diesen Techniken, da ist mir aufgefallen, wie unglaublich weit man kommt, wenn man historische Kunstwerke, in denen das versucht wurde, ja, also Leute, die sozusagen in einem Kunstwerk so partizipieren, dass sie quasi eine Kamera steuern und das produziert dann einen Effekt an einer anderen Stelle und so weiter. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Formen eigentlich des Interaktiven es gibt. Und dass, wenn wir heute so sagen, ja, das sollte jetzt eine interaktive Webseite sein, dass wir einen ganz blassen, dünnen Begriff haben von dem, was Interaktivität ist. Und da kann diese sozusagen in aller Ecken gehenden künstlerischen Bemühungen wirklich aufklärerisch wirken. Ja.
Aber unser Interesse ist eigentlich, das gilt für diese Interaktionsthematisierung ebenso wie für diese Audiovisualogie, wie wir das Ganze ja genannt haben. Das ist ja so eine neue virtuelle Wissenschaft, die es gar nicht gibt. Ja.
Wie heißt die? Audiovisualogie.
So heißt das Buch ja auch eigentlich. Ja, irgendwie. Ist immer ein Ausgehen von der Gegenwart.
Visuologie.
Ja. Ist halt im Englischen.
Ja.
Auf Deutsch würde man es Visualogie nennen.
Ja, auf Deutsch Audiovisualogie und auf Englisch Audiovisuology.
Ich kann es inzwischen aussprechen.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal auf diese virtuelle Wissenschaft, aber es ist immer ein Ausgehen von der Gegenwart und von Fragen, die jetzt anstehen. Beispielsweise von den VJs, ja, oder von Leuten, die heute mit Interaktionsprozessen zu tun haben. Und die eben oft überhaupt kein reflexives, historisches Verständnis ihres eigenen Tuns haben, sich aber irgendwo doch immer jeder für sich so eine kleine Geschichte selbst zusammenbauen, die dann aber immer wieder irgendwo sich zusammengeklaubt ist aus...
Ich habe da mal was gelesen.
Da was gehört. Und hier. Und irgendwie hängt das so irgendwie mit irgendwie allem zusammen. Ja, so. Und das ist eben eine meistens aus dem Praxis und aus dem dialogischen entstandenes historisches Selbstbild, was oft aber dieses Tun auf eine seltsame Weise prägt, das Gegenwärtige. Ja? Und da wollen wir eben jetzt doch zumindest diesen historischen Raum ein Stück weiter öffnen und sagen, ja, ihr habt hier und da mal was gehört, so richtig wisst ihr es aber nicht. Und wenn ihr es aber genauer wissen wollt, habt ihr jetzt die Chance, es mal rauszufinden, wo ihr denn selber eigentlich herkommt. So
ungefähr, wenn man ja auch viel merkt, ist gerade, wenn wir über VJing reden, ist ja irgendwie sehr viel oder sehr lange darum gekämpft haben, dass es eben auch als Kunst anerkannt wird. Und man eben natürlich deswegen auch historische anerkannte Figuren sucht, an die man sich irgendwie sozusagen, auf die man sich beruht und damit eigentlich so das eigene als Tun, als Kunst auch legitimieren kann. Mhm. Und dabei aber manchmal übersehen, dass es vielleicht gar nicht notwendig ist, weil also wenn man vielleicht ein bisschen genauer gucken würde, sehen würde, dass eben ganz, ganz vieles, was in der, eben auch in der Geschichte schon passiert ist, eben eigentlich genau dieselben Probleme, dieselben Diskurse, dieselben zum Teil auch Ansätze hatte und man eigentlich ein viel interessanteres Gespräch führen könnte, wenn es nicht nur um Legitimation gehen würde.
Also Sie sind jetzt wirklich die Aufklärerin der DJs. Ich sehe das schon. Das ist ein starker Ehrgeiz.
Ich will es auch mal sagen. Das ist ein sehr konservatives Argument, was Sie gerade vortragen, weil ich habe auch zum Beispiel, ich habe meine Dissertation über das 18. Jahrhundert geschrieben und habe mich mit jemandem aus dem 17. Jahrhundert unterhalten, der mir dauernd gesagt hat, es war alles schon da, das gab es schon da. Und jetzt
ich will gar nicht sagen, das war alles schon da, sondern ich merke nur, dass eben so ein Bedürfnis da ist eigentlich. Sie freuen sich sozusagen, es gab eine ganz große Beschwerde, das war nur bei so einer Konferenz oder sollte eine Konferenz werden, so, ja, die Wissenschaft interessiert sich ja nicht für uns. Ich so, ja, aber ich bin ja hier.
Also haben Sie auch schon positive Rückmeldungen bekommen?
Ganz viel. Also ja. Dass es eher sozusagen wirklich ein Interesse auch da ist, sozusagen, also sich auseinandersetzen zu setzen, aber manchmal vielleicht eben auch so ein Gegenüber fehlt. Mhm. Ich glaube, nicht nur ein Reden über Software ist und was hast du für eine neue App irgendwie und was hast du gerade runtergeladen, sondern das ist eben so ein, es macht auch total viel Spaß und es ist wahnsinnig spannend, weil man, glaube ich, irgendwie sich da eher austauscht.
Ich höre jetzt immer Kunst und frage mich eigentlich, warum ist das für Sie noch wichtig?
Der Begriff oder was?
Ja. Naja, viel davon, gerade VJing, ist Popkultur.
Ja, eben. Also warum muss denn das denn noch Kunst heißen? Hängt daran noch was oder ist das nur...
Daran hängt eine Menge.
Aha, nach nämlich. Wie vor.
Wenn wir beim VJing bleiben, ist das... Also gab es dann auch irgendwie Anfang der 2000er mal so eine Bewegung, dass die Leute aus dem Club ins Museum gegangen sind oder ins Kino oder ins Theater.
Das ist ja noch keine Kunst.
Und keine aber Kunst. Eben mit so einem Drang natürlich, das eben als Kunst anerkannt haben zu wollen, indem man in solchen Kontexten auftritt, passiert das ja viel schneller. Es gibt ganz andere finanzielle Möglichkeiten.
Also
im Club kriegt man zum Teil irgendwie vielleicht gerade die... Die DJs verdienen ziemlich viel Geld, die VJs ziemlich wenig, müssen aber sich viel mehr vorbereiten, weil es halt sehr lange dauert, die Bilder zu filmen oder zu animieren und so weiter und so fort. Und das zum Teil, denke ich, auch sehr viel damit zu tun hat. Also man möchte ernst genommen werden mit dem, was man tut, das ist, weil es auch viel Aufwand ist und sehr viele Leute auch wirklich sehr viel Verstand sozusagen auch hineinstecken, ganz viele Ideen entwickeln, dass man das auch ernst genommen haben möchte und nicht nur irgendwo in der Ecke stehen, sondern es ist der Typ, der die Bilder macht.
Ja, aber es kann ja auch was ernst sein, was nicht Kunst ist. So, das würde ich schon so sehen, ja. Also ich unterrichte ja an einer Kunsthochschule. Das heißt, ich habe ja diese Problematik sozusagen, ist ja mein täglich Brot, ja. Und da hat schon es auch was wieder mit dem, was Sie als Konservativismus bezeichnet haben, das wollen die aber, und das sehe ich auch als meine Aufgabe, ihnen irgendeine gewisse Bodenhaftung zu geben, den jungen Künstlern, weil jeder arbeitet erstmal aus sich heraus, ja, aber man lässt sie ja auch sozusagen ins offene Messer rennen, wenn man sagt, ja, macht ihr mal, ich weiß zwar, dass das schon mal jemand gemacht hat, ich sag's dir aber nicht, ja. So, das kann ja nicht die Aufgabe sein, sondern man muss den Leuten eigentlich das Bewusstsein schärfen, was es schon gegeben hat, ihnen aber auch klar machen, dass wenn sie das vielleicht auf eine ähnliche Weise machen, trotzdem was anderes sein kann, ja. Und dass nicht alles, was scheinbar ähnlich aussieht, das Gleiche ist. Ja? Und das ist eben auch genau die freie Fragestellung in der Literatur, im Theater oder in der Musik, dass heute ein sehr großes Differenzierungspotenzial da ist und scheinbar ähnliche Dinge durchaus in anderen Kontexten völlig anders funktionieren können und anders gemeint sein können, andere Intentionalitäten transportieren. Bloß dann greift eben diese naive Selbsthistorisierung nicht mehr. Dann würden sie sozusagen sofort Opfer von jemandem, der genommen, das hat er schon gemacht, kennen wir schon, das haben wir schon gemacht, kennen wir schon. Ja? Und dann haben sie nicht das Differenzierungsvermögen, sich selbst zu unterscheiden. Und deswegen sind Künstler in der Ausbildung, VJs in der Praxis, eigentlich im Prinzip dankbar dafür, dass man ihnen hilft, sich zu differenzieren und ihr historisches Selbstbild klarer sozusagen in eine bestimmte Tradition zu stellen und gleichzeitig aber auch davon abzulösen und sagen, und das ist genau das, was ich anders mache. Ja?
Und das Publikum jetzt mal, nicht das professionelle Publikum, also die Künstler, sondern das nicht professionelle Publikum, wie hat das auf die Ausstellung reagiert?
Es war eigentlich ein ziemlicher Renner und wir waren eigentlich auch sehr angenehm überrascht von dem durchweg positiven Resonanz aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ja, auch von Leuten, die eigentlich normalerweise wenig kunstaffin sind, ja. Und das. Ja,
wie stellen Sie das fest?
Naja, es wurden auch Umfragen gestellt, ach so, oder so, alles Mögliche, das ganze Brimborium drumherum. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Projekt, was im Kern aus der Kunst herauskommt. Damit kommen wir auf diese Kunstthematik wieder. Und das Institut, was es gemacht hat, hieß ja Medienkunstforschung. Das Museum, was es gezeigt hat, heißt Kunstmuseum. Dennoch ist es, glaube ich, eine Chance, über diese Thematik doch auch andere Publikumsschichten zu erreichen, die in eine klassische, normale, eher konzeptuelle Kunstausstellungen nicht unbedingt gehen würden oder wenn sie hingehen würden, wenig damit anfangen könnten, weil es doch sehr changierend ist zwischen Unterhaltung bei Beauty zum Beispiel, wie du es genannt hast, zwischen filmischen Motiven, jetzt zum Beispiel Ruttmann gucken sich auch ganz andere Leute an, die nicht jetzt primär sozusagen auf Gegenwartskunst orientiert sind. Und es hat ja auch Aspekte der Wissenschaft, die bis in Neurologie, Synästhesieforschung hineingehen, hat auch mit technischen Fragen viel zu tun, wo wiederum Leute, die eigentlich eher eine Art Ingenieursintelligenz haben, auch wiederum was mit anfangen können. Das heißt, und auch Leute natürlich aus dem musikalischen Bereich, die normalerweise vielleicht dem Visuellen weniger zugetan sind. Man nimmt dadurch ganz andere Diskurse und ganz andere Wahrnehmungsformen mit, die auf einmal was entdecken daran, was man so normalerweise in einer
klassischen Kunstausstellung vielleicht gar nicht hinbekommen würde.
Ja, aber ich glaube, gerade auch in dem Bereich kann man auch die Grenze zwischen Popkultur und Kunst eh nicht so ganz ziehen. Also ich ganz viel, was Popkultur ist, würde ich auch Kunst nennen.
Und die Warhol war auch Popkultur.
Eben, ich wollte gerade sagen, das ist ja immer so ein schönes Beispiel. Also jemand, wir hatten auch zum Beispiel Carsten Nicolai in der Ausstellung, der irgendwie als Alpha Noto auf dem Club auftritt und elektronische Musik macht. Oder auch Michaela Melian, die eben auch elektronische Musik macht, bei FSK mitspielt und bildende Künstlerin ist. Und es gibt ja auch ganz viele, also eine lange Tradition eben auch von bildenden Künstlern, die zugleich Musiker sind. Also und eben genau so auch Sonic Youth, weil Kim Gordon ist auch bildende Künstlerin. Es ist ganz, wenn das vielleicht, ist das Popmusik Sonic Youth oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es ist so ein, man kann es eben gerade dort häufig nicht trennen. Also ohnehin nicht.
Sie haben das angefangen mit der Kunst, nicht ich?
Nee, das für mich ist das Leitmotiv, und das wird auch in dem Band 2, in dem Essay-Band deutlicher, ist diese Idee einer Hybridkultur letztlich. Ja. Die hat natürlich was mit dieser alten Idee des Gesamtkunstwerks zu tun, weil das Gesamtkunstwerk versucht ja auch Dinge zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammengehörten, die dann aber in der Totalität auf einmal doch immersiv überwältigend da sind. Und die Frage wäre ja, sind wir heute in der Lage, dieses Hybride auszuhalten, stärker? Ja? Sind wir bereit, mit Dingen, die vielleicht möglicherweise nicht komplett konvergent zusammengehen, die uns widersprüchliche Erfahrungen geben, brauchen wir noch diese Gesamtheit, diese Wagnerschen Idee einer Totalität, oder können wir da durch unsere Zapping und Surfing und Autonomie sozusagen unser Interaktionspotenzial auch mit Medien, die uns umgeben, eine Hybridkultur sozusagen akzeptieren, die uns keine Totalität mehr vorspielt, sondern sind bereit sozusagen mit einer zersplitterten audiovisuellen Wahrnehmung zu leben, uns unsere Sinnhaftigkeit selbst zusammenzubauen.
So eine Art Eklektizismus oder so.
Ja, aber als eben doch auch einer, der in dem Moment, wo es passiert, sich wieder in eine für mich Sinnhaftigkeit fügt, die aber eben keine Ewigkeit mehr beansprucht, ja, und die nicht irgendwo weiter 100 Jahre sozusagen in Bayreuth aufgeführt also
dann,
werden muss.
Dann geht sozusagen die Phänomene, die Künstler, die Künste, mit denen sie sich beschäftigen, die Werke und so weiter, das hat also da eine verschwimmende Grenze zu dieser sozusagen allgemeinen Kultur und auch zu der allgemeinen Technik. Ist das denn, würden Sie dafür plädieren, ein Museum dafür zu bauen, für zum Beispiel also Ihre Ausstellung umzuwandeln in eine Dauerausstellung?
Nein, würde ich eigentlich nicht, sondern ich finde, da ist genau eben das Internet oder ein Medienarchiv der richtige Ort. Weil eine Dauerausstellung wird dann auch irgendwann langweilig, sage ich mal. Auch
das war bisher noch kein Grund, Museen aufzumachen.
Ja, irgendwie, aber, ne. Ja, aber ich glaube nicht sozusagen an die bleibenden Werte, die ja doch letztlich mit so einem Museum auch verbunden sind, sondern es hat eher einen Informationscharakter. Ja? Also sammeln in dem bürgerlichen Idee, ich kaufe jetzt was und das ist ein steigender Wert, weil ich jetzt Kranach gekauft habe oder Leo Rauch gekauft habe.
Ich meinte jetzt mehr so als, als Ort der Inszenierung.
Ja. Ich finde es eigentlich viel spannender. Tatsächlich vielleicht gibt es einige wenige Projekte bis jetzt, vielleicht Räume zu bauen, in denen man audiovisuelle Kunstwerke auch aufführen kann und die dafür geeignet sind. Weil sie nämlich häufig eben nicht für Theater gemacht sind oder für Kinos und auch nicht für Museen. Und die meisten Museen sind nicht so gebaut, dass man wirklich gut audiovisuelle Werke zeigen könnte und vor allem auch keine Live-Performances zeigen kann. Und das, was eigentlich, finde ich, immer noch so ein bisschen fehlt, ist vielleicht wirklich so ein Laboratorium, Aufführungsraum, in dem man Sachen ausprobieren kann und die irgendwie auch eine adäquate Architektur und Technik zur Verfügung haben, um eben zu experimentieren.
Der Thomasius Club.
Thomasius Club in 3D, genau, ja, irgendwie.
Mit einer Wellenfeld-Synthese-Anlage und einem Panorama-Leinwänden.
Ja, man wird ja in Museen dann gelegentlich in so hineingebaute Kästen gelockt mit einem schweren Teppich davor, damit dann die Musik nicht
raus... Es bleibt nichts anderes übrig. Ja. Das ist eben, und das hatten wir auch genau mit dem Problem zu kämpfen, und dann fragt man sich, wie kann man im Jahr 2000 eigentlich noch ein Museum als Bildermuseum bauen? Ein Museum für zeitgenössische Kunst, wohlgemerkt. Also wenn ich ein Bildermuseum baue, baue ich ein Bildermuseum. Aber wenn ich ein Museum für zeitgenössische Kunst baue...
Reden Sie jetzt
baue,
hier von Leipzig?
Nee,
einfach ja, nur auch, grundsätzlich. Genauso. Also wenn ich doch, einfach... Ja. Ja, also ich habe hier auch eine Ausstellung in Leipzig mal gemacht, da ging es um DDR-Super-8-Kunst, frühe Form audiovisueller Kunst aus der DDR, aus den 80er Jahren. Das war auch eine Katastrophe, ja. Also, weil alles schallt von noch überall, da musste man genau mit diesen Kisten wieder loslegen, dann muss man eigentlich das ganze schöne Licht, was da ist, wieder alles abdunkeln. Also in der ganzen Diskussion, dass eben die Künste multimedial und audiovisuell geworden sind, gibt es nur einen, der eigentlich das noch nie kapiert hat, das sind die Architekten bis heute. Ja. Und auch komischerweise alle Baujuries und alle Gremien winken das immer durch und am Schluss sagen so, ja und jetzt, was machen wir denn da drin? Ja, irgendwie.
Es waren natürlich eben auch ganz wahnsinnig viele bildende Künstler inzwischen mit Videoarbeiten, mit Klangarbeiten.
Ja, wenn ich über die Documenta, über die Biennale ja. gehe, da ist ja eigentlich mehr Video. Oder weniger über die Hälfte der Ausstellung mittlerweile medienbasiert, ja. Aber in der Museumslandschaft, in den Bauverordnungen ist es überhaupt noch nicht angekommen. Die legen noch nicht mal Kabel und Steckdosen hin. Ja? Aber das ist jetzt nicht Thema von Tomasius.
Ich wollte aber auch noch was zur Bewältigung.
Es zeigt nur, wie konservativ gewisse Grundstrukturen sozusagen der kulturellen Wertschöpfung immer noch sind. Ja? Und deswegen würde ich auch nicht für ein Museum plädieren, sondern um auf unser Projekt wieder zu kommen, eigentlich um ein Medienarchiv. Und da finde ich sehr gut, einen Ort der wechselnden Aufführung des Ausprobierens. Ja. Aber eigentlich ist das Internet vielleicht der beste Ort, um solche Dinge
komplex und umfangreicher darzustellen. Ja, zum Teil. Es gibt natürlich immer Sachen, die man eben auch nicht medienbasiert zeigen
Richtig,
kann.
Also weil sie irgendwie surround sind und so.
Und das ist eben immer so eine große Problematik. Und da wollte ich mich noch was zur Immersion ergänzen. Es hat sich, glaube ich, auch ein bisschen das Bewusstsein davon verändert. Dass man früher gesagt hat, das hat so was extrem Faschistisches fast... weil ich mich eben einem Werk eines Künstlers so ausgesetzt fühle. Inzwischen hat sich, glaube ich, das Verständnis irgendwie auch des Publikums geändert, dass ich auch sage, ich setze mich dem freiwillig aus, weil ich was erfahren möchte. Und es gibt ganz viele Arbeiten, zum Beispiel so eine von Kurt Henschläger, die man Linz gezeigt hat, wo man regelrecht in einem Raum eingesperrt wird, es wird Nebel reingeblasen und es wird Stroboskoplicht auf diesen Nebel drauf projiziert. Und was eben passiert ist, dass man anfängt, bestimmte Formen zu sehen, weil das Gehirn eben nicht in der Lage ist, das zu verarbeiten. Was ich aber eben durchaus verstehe, ist sozusagen, das sind die Grenzen meiner Wahrnehmung und plötzlich fängt mein Kopf an, Sachen zu machen, die ich rational nicht erklären kann und die ich nicht verstehen kann. Aber es ist natürlich eine interessante Erfahrung. Und das, man wird vorher aufgeklärt, das ist eben zum Beispiel mit Menschen mit Epilepsie nicht geeignet, mit Herzschrittmachern oder mit, was gibt es noch? Schwangere, glaube ich, auch. Dürfen auch nicht rein. Oder man muss vorher unterschreiben, dass selbst wenn einem was passiert, man den Künstler sozusagen der Verantwortung enthebt. Was ich auch nicht ungefährlich finde. Die meisten machen es aber, weil so eine Neugier da ist, was eigentlich mit meiner Wahrnehmung passiert. Oder wie reagiere ich darauf? Oder Noise-Konzerte. Ich gehe ja freiwillig dorthin. Ich muss mir das nicht antun. Ich muss das nicht in der Lautstärke hören. Ich könnte genauso gut... mir ein Mozart-Stück anhören. Aber
Oder Wagner.
Aber ich mache es freiwillig, weil ich das Gefühl habe, ich lasse mich auch überwältigen und ich lasse mich auch an die Grenzen sozusagen meines Wahrnehmungsapparats führen oder darüber hinaus, weil ich es spannend finde und ich mache das sozusagen als bewusste Entscheidung, mich so überwältigen zu lassen.
Also Sie haben jetzt auch mal wieder ein sehr idealistisches Bild, weswegen Menschen Medien konsumieren.
Das ist bei solchen Sachen, glaube ich, durchaus so. Also ich glaube, keiner geht sozusagen in ein neues Konzert, ohne zu wissen, was er nur tut. Also ich war gerade letzte Woche bei einem und hinterher hatte ich noch eine Stunde das Fiepen im Ohr.
Das haben wir heutzutage alle.
Ja, das erinnert ja ein bisschen eigentlich auch ans 18. Jahrhundert und die ganzen Experimente mit der Wahrnehmung, die man da machte. Auch extrem, das ist eigentlich die Idee des Menschen als Maschine und als Interaktionsmaschine. Also, dass der Mensch Sie sagen, er geht da freiwillig rein, aber sobald er drin ist, ist dann mit der Freiwilligkeit vorbei, weil dann geht es dann nur noch um sozusagen Motorik, Sensorik und ähnliche Dinge. Der Mensch wird ja gerade nicht in seinem freien Urteil gefordert, sondern als erlebender Körper, als Resonanzboden oder so etwas. Ja.
Vorher und hinterher kann man dann denken.
Vorher und hinterher kann man denken, ja gut, das ist ja, ja, das stimmt. Aber wie weit, anschließend daran, wie weit eigentlich gibt es den freien Betrachter der Kunst noch sozusagen? Wenn man ins Museum geht, was ich an Museen immer sehr mag, ist, dass die Kunstwerke sozusagen an der Wand bleiben. Ja? Also sie sind relativ zurückhaltend. Ja? Tolerieren es auch, dass man sich umdreht und so weiter, bleiben einfach hängen, ja, sozusagen. Und man kann also Dialoge gestalten, unterschiedlicher Art, indem man einfach seine Schritte beschleunigt oder nicht und so weiter. Also ich gehe durch Museen immer relativ rasch einmal durch und dann noch einmal langsam an die Punkte, wo ich denke, es hat mich was interessiert. Es kommt mir so vor, als sei das eine sehr autonome Gestaltung sozusagen und würde ich meine Herrschaft gegenüber diesen sozusagen an die Wand genagelten Dingern dann auch jedes Mal wieder bestätigen, weil ich bin der Einzige, der hier Bewegung reinbringt. Ja? Bei dieser Kunst, die er von sich aus bewegt, die mit Schallwellen und Lichtwellen auf mich zukommt, der ich sozusagen, die manchmal gezeigt werden muss in Räume, aus denen so leicht kein Entrinnen ist, ja, verhalte ich mich ja anders als, also anders gegenüber der Kunst, als im Museum mit Gemälden. Jetzt gibt es da natürlich wieder Stufen, das ist ja jetzt alles relativ trivial, was ich sage, aber es gibt dann wieder Stufen, wie Sie gerade eben gesagt haben, bei bestimmten Konzerten oder bei bestimmten Aktionen wird mehr gefordert von einem, bei anderen weniger. Spielt es eine Rolle bei Ihren Reflexionen auf diese Künste, wie weit der Mensch sozusagen konditioniert wird und wie weit Konditionierung des Menschen da auch eine Rolle spielt? Bei der Kunst, also entwickeln Künstler, also ich denke jetzt wieder an den Cage, der sozusagen versucht zurückzunehmen, das Veranstaltete am Kunstwerk, ja, und das Spontane, einfach indem er Stücke aufführen lässt, in denen in Anführungszeichen nichts passiert, damit man dann hört, dass sehr wohl etwas passiert.
Also es ist schon ein Zurückbiegen auf die eigene Wahrnehmung. Ja? Der Museumsbesucher ist ja ganz Herr seiner Sinne. Ja, er richtet sie aus, seine Aufmerksamkeit schwenkt sie, zoomt sie zurück sozusagen. Und in dem Moment, wo eben die Kunstwerke selber audiovisuell werden, Interaktionspotenziale haben, ist es ein stärkeres Zurückbiegen auf die Sinne. Und es ist nicht mehr diese totale Autonomie, wo eben diese angenehm reflexive Distanz, die ich genauso schätze und kenne, ja, sondern wo man auf einmal bestimmte Wahrnehmungseffekte bei sich selber verspürt möglicherweise und merkt, aha, da passiert jetzt was, was nicht mehr völlig von mir gesteuert ist. So, ja. Extremfall ist dann das, was du jetzt bei dem Händschläger in dem Nebel und wo auf einmal die Sinne anfangen, verrückt zu spielen. Ja. Aber schon bei dem stillen Stück von Cage ist es ja so, dass man auf einmal nicht mehr sozusagen degustiert das, was da vorgeführt wird und es dann akzeptiert oder ablehnt, sondern dass ein Automatismus einsetzt, es ist immer schon etwas da, ja. Und sozusagen Wahrnehmung auf sich selbst reflektiert und auf das, was sie möglicherweise sonst gar nicht gehört hat. Auch in jedem anderen Stück gibt es Pausen, ja. In jedem Musikstück ist die Pause ganz entscheidend, aber ich höre sozusagen in den Pausen nicht die Pause, sondern ich höre die Musik, die nicht da ist, ja. Und auf einmal soll ich aber die Pause hören, ja. Das heißt, hier setzt ein Verschiebungsmoment ein. Ein anderer Fokus wird gerichtet, ja, ein akustischer Fokus in dem Fall, weg von der Musik hin auf das, was eigentlich immer schon da war. Ja. Und das sind solche Phänomene, die eben im Audiovisuellen an unterschiedlichen Stellen, sagen wir mal, einsickern in die scheinbare Autonomie meines klares, westlich sortierten Urteilsvermögens, meines sortierenden Blicks. Und damit diese Rolle des Betrachters auch auf unterschiedliche Weise hinterfragt wird. Ja.
Ja, und ich finde, es gibt auch Arbeiten, die einem eigentlich eine Autonomie zurückgeben, die man vielleicht vorher gar nicht hatte. Also mir fällt gerade diese eine schöne Fußballarbeit ein, damit man vielleicht doch mal kurz wenigstens... endlich. Und man sieht, es ist eine Videoarbeit und man sieht zwei ältere Herren mit Anzug, die in einem Stadion auf einer Trainerbank sitzen und hin und her laufen und aufspringen und so weiter und so fort. Und man hört den Sound eines... Fußballspiels. Und ganz am Ende stehen die beiden auf und es gibt einen Schwenk und man realisiert, das Stadion ist leer. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil man nämlich daran irgendwie ganz gut merkt, wie viel eben zum Beispiel durch eigentlich Klang sozusagen im Bild hinzugefügbar ist und wie viel sozusagen wir als nicht vorhandene Leerstelle oder als Leerstelle so auffüllen. Wir denken uns, das muss jetzt so sein, einfach weil wir eben konditioniert sind, Sachen so wahrzunehmen. Und da gibt es ganz viele Arbeiten, die genauso diese Punkte einem plötzlich so bewusst machen. Und das ist das, was ich eben eigentlich auch ganz spannend finde und was ich auch vorhin meinte, so, es klärt halt auch total auf oder macht bewusst oder und nämlich so Sachen, die man in der Alltagserfahrung eben häufig überhaupt nicht reflektiert oder gar nicht.
Ich will nur mal kurz sagen, wir haben auch ein Mikrofon. Will denn jemand eine Frage stellen aus dem Publikum?
Ich würde noch eines zu dieser Wahrnehmung ergänzen und dann können wir vielleicht wirklich die Runde öffnen. Einer der Autoren, der relativ bekannt geworden ist in diesem Bereich, ist ein Filmwissenschaftler, der Michel Chillon. Der hat dazu relativ viel grundlegende Sachen geschrieben.
Sound im Film vor allem.
Also genau, über Filmmusik, den Sound im Film. Und er hat zum Beispiel jetzt auch nachgewiesen, dass wir, wenn wir einen Film sehen, Ton und Bild wahrnehmen, viele Dinge dem Bild zuschreiben, die wir eigentlich im Ton wahrgenommen haben. Ja? Das heißt, wir meinen Dinge zu sehen, die wir in Wirklichkeit gehört haben. Ja? Und das wäre zum Beispiel auch so eine Verschiebung der Wahrnehmung oder ein Erkenntnisprozess, wenn man einfach mal den Ton jetzt austauscht oder weglässt, ja, so vergleichbar wie bei diesem.
Mach ich bei Hitchcock. Bei, ja. In Hitchcock-Filmen ist es total anders, wenn sie den Ton
weglässt. Ja, ja. Da gab es auch eine Arbeit dort
kann man richtig schön
in unserer
zugucken.
Ausstellung, wo zu sagen, genau, man den Hitchcock-Film ohne Ton sieht. Und,
ja, und das ist dann doch auch wieder eben Kunst sozusagen. Es ist dann nicht nur Film und Unterhaltung, wenn solche Experimente einsetzen, die sagen, wir modifizieren jetzt mal. Also wenn Sie Hitchcock ohne Ton sehen, ist das vielleicht schon Kunst, wer weiß.
Das
hängt an ihm. Gut. Gibt es jemanden? Nee. Da wäre das Mikrofon. Nee. Scheint es nicht.
Dann frage ich mal in der Zwischenzeit, wir haben jetzt ganz viel auch über Selbstaufklärung geredet. Das Motiv, was mal früher mit Medien verbunden war, heute glaube ich vor allem mit Internet, also das politisch Partizipative. Mhm. Sehen Sie das in der Medienkunst auch?
Soll ich das sagen?
Oder? Das ist
meine Frage, ja. Ist was, was ich immer wieder neu diskutiere, ja, und was gewissen zyklischen Veränderungen unterliegt, sagen wir mal, ja. Also es gab zum Beispiel diese Euphorie, wir haben jetzt Video, wir können Fernsehen machen, ja. Oder heute ist Internet. Heute ist es vielleicht jetzt im Web 2.0 sozusagen jetzt wieder da. Zwischendurch war es wieder weg, ja. Und es gibt einerseits bestimmte Zyklen der Öffnung und Schließung in Medien, sozialen und ästhetischen Prozessen, ja, wo Momente des utopischen Anscheins da sind, die dann aber wieder sozusagen zurückgefahren werden, ja. Und die Frage ist, können Künstler sozusagen in solchen Kontexten gewisse Chancen ergreifen, die der Moment offeriert, oder sollten sie doch für die wie auch immer zu definierende Ewigkeit arbeiten, ja, was ja immer der Anspruch an Kunst eigentlich auch ist, ja. Und das ist was da, wo ich sagen, da gibt es keine Patentlösung, sondern das ist dann, ja, kann man nur verschiedene Möglichkeiten nebeneinander stellen. Es gibt Leute, die situativ arbeiten wollen, die nicht auf diese Idee eines sammelbaren, musealisierbaren Objektes setzen. Es gibt andere, die sagen, doch, auch mit Medien lässt sich das produzieren, ja, irgendwo.
Ja, dann noch die Schlussfrage. Nachdem Sie jetzt so enthusiastisch waren, warum haben Sie aus dem Ganzen überhaupt noch Bücher gemacht? Damit Sie im Thomasius Club auftreten können.
Genau, deswegen, ja, für heute Abend extra, ja.
Naja, also, weil es gibt ja dann diese Tendenz, man druckt dann immer so diese Texte aus, tut sie auf einen Stapel und findet sie nie wieder. Und weiß nicht, ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich, ich finde Internet zum Recherchieren super und die Online-Publikation ist ja auch sehr viel mehr als ein Rechercheinstrument konzipiert und angelegt. Ich lese tatsächlich lieber Bücher, als dass ich im Netz auf dem Bildschirm lese.
Sie müssen uns jetzt erklären, dass Sie eigentlich viel lieber Gemälde aus dem 17. Jahrhundert angucken. Ja.
Nee, es hat aber auch mit dieser Audiovisuologie zu tun, ja. Weil es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, ein großes Defizit gibt an kultureller Anerkennung für Wissenschaft im Online-Bereich aus dem ganzen Kunst-, Kultur- und Geschichtssegment. Das, was in Naturwissenschaft oder Medizin längst Usus ist, wo alle wichtigen neuen Publikationen auch wegen der kurzen Zyklen, da muss Krebsforschung vor 3 Wochen ein neues Resultat, muss sofort verfügbar sein, sage ich mal. Ja. Die Kunst- und Kulturwissenschaft ist da immer noch relativ anachronistisch und will noch sozusagen dieses Format haben. Sie bekommen zur tollsten Website der Welt keine wirkliche Rezension im Feuilleton. Die kriegen sie nur für das Buch, was auf dem Tisch des Redakteurs liegt. Ja? Das hört sich jetzt auch sehr wertkonservativ an, es ist aber so. Ja? Und es nützt ja auch nichts, wenn man sozusagen jetzt als Einziger nur. Und deswegen ist dieser Parallelismus wichtig. Auch mir geht das so, wenn ich auf eine Website gucke, denke ich, oh ja, da ist unheimlich viel drauf, da musst du in Ruhe nochmal drauf gucken. Ja? Wenn ich aber dieses Buch in Händen halte, dann habe ich sofort dieses Gefühl, wie viel wirklich drin ist. Man hat ja einen anderen Eindruck des Volumens. Und diese schöne fiktionale Wissenschaft, Audiovisuologie, die wird erst durch das Gewicht des Buches irgendwo erhält sie ihr sozusagen argumentative
Schlagkräftigkeit. Und was dann noch dazu kommt, das ist auch was, was wir am Institut ganz lange diskutiert haben, ist, dass es immer noch eigentlich so ein bisschen an Kriterien fehlt, wie man Online-Publikationen eigentlich einschätzt. Also was ist seriös und was ist nicht seriös? Und da ist immer noch, also gibt es, wenn man sich ja auch dann die Hausarbeiten von Studenten anguckt, oder auch bei uns die Einreichung zu dem Preis, den wir auch vergeben haben. Es wird Wikipedia zitiert, ohne jemals drüber nachzudenken, was das ist. Und es fehlen einfach so Kriterien und auch vielleicht auch die Erfahrung, welche Internetquellen jetzt eigentlich eben als korrekt und vertrauenswürdig zu bewerten sind und welche nicht. Ein Buch warum auch immer, gibt einem immer den Eindruck, das ist, das kann man benutzen.
Das wird wohl stimmen, ja, genau.
Ja, es wird schon stimmen.
Also mit diesem, in diesem Kontext heute Abend vielleicht durchaus überraschenden Lob des Buches, möchten wir den Abend beenden und danken nochmal Sandra Naumann und Dieter Daniels, dass Sie hier waren. Es fängt jetzt gleich der gemütliche Teil an.
Ich will noch einen Kommentar zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, von wegen die Bücher, dass man es sich nicht leisten kann. Dadurch, dass wir ja so relativ großzügig gefördert wurden, haben wir die Bücher tatsächlich so mehr oder weniger zum Druck Kostenpreis produziert, damit es auch Studenten sich nämlich leisten können, weil es ist nämlich nicht nur für vermögende Menschen gedacht. Der Katalog 29,90 und das
liegen doch die wunderbaren Flyer, die verteilen wir jetzt gleich. Ja, man könnte die mal rumgeben. Ja, das kommt der Werbeblock sozusagen.
Ja, genau. Aber es ist beinahe nochmal wichtig, weil es war wirklich uns auch ein ganz großes Anliegen,
das preiswert zu halten.
Das preiswert zu machen. Ja,
genau. Also es hat dann im Lob des Buches dann noch diese Verkaufsveranstaltung gegeben.
Nee, genau. Das ist gar nicht verdient.
Können wir jetzt dran zu dem privaten Teil
genau übergehen. Musik!